Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle ganz herzlich im Namen des Herrn. Bevor wir anfangen, möchte ich doch einmal mit uns zusammen beten. Lasst uns auch einmal aufstehen. Herr Jesus, unser Retter, unser Heiland, ich danke dir für diese Möglichkeit, dass wir uns hier versammeln können, frei, ohne Angst, Herr. Ohne Verfolgung, das ist deine Gnade, das ist deine Barmherzigkeit, Herr, dass wir uns in diesem Lande so frei versammeln können, Herr. Und es gibt keinen besseren Ort auf dieser Erde, als sich versammeln in deinem schönen Gemeindehaus, Herr. Und wir bitten dich, Herr Jesus, segne uns jetzt, segne dein Wort, Herr. Hilf mir, das Wort auszusprechen, so wie du es haben möchtest, dass du gesehen wirst und verherrlicht wirst, Herr. Nimm alles in deine Hand und führe und leite, so wie du es haben möchtest, Herr. Und du sollst gepriesen und geehrt werden, unser großer Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Danke, Stefan. Ein schön, schönes Bild. Wer weiß, was das ist? Ich dürfte einfach laut sagen. Was ist das? Königsthron, genau. Also das ist ein Stuhl. Wir kennen sowas in dieser Welt. Früher war es besonders, wo noch viele Könige geherrscht haben, Zaren geherrscht haben. Und da saßen sie so auf solche Stühle oder so ähnliche Stühle. Meistens waren diese Stühle so platziert an einer angehobenen Stelle. Es war sehr gut geziert, aufwendig gestaltet. Hinter so einem Stuhl standen oft verschiedene Symbole, die Macht ausdrücken. Und so saßen Könige und Zaren, haben von ihren Thronen aus geherrscht, Befehle gegeben, jemanden begnadigt, wenn da eine sich verschuldet hatte. Und so, heute in der modernen Zeit haben wir auch Throne, nur die sehen ganz anders aus. Da sitzen die Präsidenten auf ihren, ja, vielleicht ein bisschen schlichteren Stühlen, vielleicht manche auf solchen, und herrschen über Länder, über Staaten. Aber heute soll es gehen um Gottes Thron. Stefan, kannst du es wieder ausblicken, ne? Oder Jörg? Es soll heute gehen um Gottes Thron. Und dazu habe ich gewählt eine Stelle aus der Bibel, Offenbarung Kapitel 4. Wer mitlesen möchte, darf seine Bibel gerne aufschlagen. Offenbarung, Kapitel 4. Eigentlich ist auch 5, der genau über das auch spricht, aber heute betrachten wir nur Kapitel 4. Und da sagt Johannes: Nach diesem schaute ich und sehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Ältesten sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und vor dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimme aus. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendige Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Eine besondere Bibelstelle, die wir hier in der Offenbarung Kapitel 4 lesen. Es wurde so wenig gepredigt hier in diesem Haus aus der Offenbarung. Und doch heißt es in der Offenbarung von Johannes: Selig ist der, der dieses Buch liest. Und so wollen wir heute dieses Kapitel betrachten und einfach sehen. Wenn wir das lesen, dann merken wir, es ist einfach bedrückend, nicht wahr? Und wir dürfen Gott wirklich dankbar sein für das, was er uns hier in Kapitel 4 zeigt. Dass er uns in seiner Schrift oder durch seine Schrift hineinblicken lässt in seinen Himmel, in seine Herrlichkeit, in seine Herrschaft. Für Johannes war es natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Der Himmel öffnet seine Tür für ihn. Johannes war ja eigentlich im Gefängnis, das wissen wir. Er war verbannt, um des Wortes Gottes willen, auf dieser Insel Patmos. Er war weggesperrt von dem Rest dieser Welt. Johannes konnte von dieser Insel aus keine Stadt besuchen, keine Gemeinde besuchen. Für ihn waren sozusagen alle Türen geschlossen. Doch der Himmel öffnet seine Tür für Johannes. Das ist so herrlich zu sehen. Für uns, liebe Brüder und Schwestern, auch wenn für uns Christen alle Türen verschlossen bleiben auf dieser Welt, doch die himmlische Tür, die bleibt uns offen. Und das ist wunderbar zu sehen hier. Ich schaute und sehe, eine Tür war geöffnet im Himmel, sagt Johannes. Und er wird mit einer Stimme, die einer Posaune glich, eingeladen, um heraufzukommen in diesen Himmel. Die Stimme ist natürlich auch kein anderer als der Herr Jesus selbst, denn er hat diese ganze Offenbarung dem Johannes gegeben. Den Beweis dafür liefert uns Offenbarung Kapitel 1, Vers 10 und 11, wo Johannes sagt: Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden. Der Herr Jesus ist das A und das O, der Erste und der Letzte. Nur er kann in den Himmel einladen, nur er kann die Himmelstür aufmachen oder schließen. Nur er kann auch zeigen, was noch alles geschehen muss. Und das zeigt er auch in diesem Buch der Offenbarung. Alles, was geschehen muss, bis ans Weltende, wenn wir das ganze Buch durchlesen. Wir sehen, als Johannes hier heraufsteigt, sieht er, was ganz gewaltig ist. Er sieht ein gewaltiges Bild im Himmel. Er sieht nämlich den Thron Gottes im Himmel und Gott auf seinem Thron sitzen, in seine ewige Pracht, in seine ewige Herrlichkeit und Glanz. Und diesen erhabenen, prachtvollen Thron und den, der darauf saß, vergleicht er mit in seinem Aussehen mit wertvollen Steinen wie Jaspis, Sardis. Er sieht einen Regenbogen rings um den Thron, der glich einem Smaragd. Wer diese Steine kennt, er weiß, wie glanzvoll diese Steine sind, wie schön sie sind. Und vor solcher schöner Pracht ist geziert der Gottes Thron und Gott selbst. Johannes, als er heraufsteigt, sieht er nicht nur den Thron Gottes, sondern er sieht auch noch rings um den Thron, horizontal, noch 24 weitere Thronen, auf denen 24 Ältesten mit weißen Kleidern und goldenen Kronen sitzen. Unmittelbar vor dem Thron brennen sieben feurige Fackeln. die die sieben Geister Gottes sind. Wir verstehen natürlich, dass Gott nicht aus sieben Geistern besteht, sondern er hat einen Geist. Aber es geht hier um den Geist Gottes, der in Vollkommenheit, wovon auch die Zahl sieben spricht, alles erleuchtet. Und alles nach göttlichem Maßstab beurteilt. Nichts Unreines kommt da in den Himmel herein. Alles erleuchtet Gott, alles erläutert Gott. Denn unser Gott ist ein verzehrender Feuer, lesen wir in der Schrift. Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones, heißt es in Psalm 59, 15. Vor dem Thron ist etwas wie ein gläsernes Meer. So ein schöner Ausdruck, gläsernes Meer. Spiegelglatt. Johannes sagt, gleich Kristall. Keine Wellen, keine Stürme, Ruhe. Es ist ein Hinweis auf eine unveränderliche Reinheit. Ein Hinweis, dass der Thron Gottes in einem Ort steht, wo die ruhelosen wilden Wellen dieser Welt nicht stören können. Nichts kann den Thron Gottes erschüttern. Nichts überrascht unser Gott. Ruhe herrscht im Himmel bei Gott. Die absolute Sicherheit und Friede. Wie ein gläsernes Meer. Mitte und rings um den Thron sind vier lebendige Wesen, die so interessant aussehen. Eine glich einem Löwen, zweite glich einem jungen Stier, dritte lebendige Wesen hat ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Wir merken ein gewaltiges Bild, was Johannes sieht im Himmel. Und wenn wir das alles so durchlesen und uns das so vorstellen, was Johannes eigentlich sah, dann müssen wir zugeben, wie groß ist es doch, einmal diese Szene als Mensch erleben zu dürfen, nicht wahr? Doch es kommt der Tag, wir werden dieses Bild sehen, als Christen. Wir werden einmal da sein, bei diesem Thron, bei dem Herrn. Auch wenn wir nicht alles so genau verstehen, liebe Geschwister, wie genau wir genau die Ältesten sind oder die lebendigen Wesen, die so auch interessant aussehen. Jede von ihnen hat sechs Flügel und die Beschreibung von diesen lebendigen Wesen ist so ungefähr gleich wie Cherubim und Seraphim, also irgendwas dazwischen. Wir können auch nicht bis ins letzte Detail als Menschen begreifen oder verstehen, wie das alles so aussieht. Ist auch nicht wichtig für uns. Aber was wichtig ist, wir sehen, der ganze Himmel kann nicht schweigen vor Gottes Herrlichkeit. Bei Tag und bei Nacht rufen die lebendigen Wesen unaufhörlich: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen den, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, anbeten, dann fallen die 24 Ältesten vor dem ewigen Gott nieder, beten ihn an und werfen ihre goldenen Kronen nieder vor dem Thron. Und sie erkennen den Herrn als würdig aller Herrlichkeit, als würdig den Ruhm und die Ehre und die Macht zu empfangen, weil er alle Dinge geschaffen hat, nach seinem Willen. Und alles existiert nach seinem Willen. Die ganze Erde, die ganze Welt, das ganze Universum, all diese Sterne, auch Gottes Welt, hat alles eher geschaffen nach seinem Willen. Wenn wir die Welt betrachten und sehen, wie sie ist, und sie ist gerade deswegen ebenso, weil Gott es so wollte. Er hat einen Plan entworfen. Er wollte, dass es alles so aussieht, wie es aussieht. Er hat es geschaffen nach seinem Willen. Und wir existieren und leben auch nur noch deswegen, weil Gott es so haben will. Es ist sein Wille, dass die Erde noch funktioniert, dass unser ganzes Sonnensystem funktioniert, so wie es funktioniert. Er hält das mit seiner Kraft, das sagt uns die Schrift. Psalm 59, 12 sind solche wunderbare Worte. Dein sind die Himmel, dir gehört auch die Erde. Der Erdkreis und was ihn erfüllt, du hast alles gegründet. Norden und Süden hast du erschaffen. Oder Psalm 33, Vers 6 und 9. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer, das heißt all die unzähligen Sterne, durch den Hauch seines Mundes. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Er ist der souveräne Schöpfer der alles gemacht hat nach seinem Willen. Und weil er es will, erhält er mit seiner Kraft die Erde und die Welt am Leben. Ohne ihn würde schon längst alles zusammenfallen. Ohne ihn würde schon längst nichts mehr existieren, nichts mehr funktionieren. Denn in ihm sagt uns die Schrift, leben, weben und sind wir. Oder wie Nehemia sagt in Kapitel 9, Vers 6, du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Herr. Die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Herz des Himmels betet dich an. Und hören wir mal einmal hin, was Gott selbst über sich sagt. In Jesaja 66, 1a und 2a. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Denn dies alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Und so gibt es in der Bibel sehr, sehr viele Verse, die beweisen, dass er der Schöpfer ist, dass er alles gegründet hat. Und wenn wir all diese Verse lesen, dann verstehe ich, wie töricht es doch ist oder wie dumm es ist von uns Menschen, diese Welt zu retten ohne Gott. Wir hören ja täglich in den Medien, wir müssen die Welt retten. Gesetze werden entworfen. Vor kurzem wurde ein Klimapakt entworfen, der uns 30 Milliarden Euro kosten wird. Ich sage jetzt schon, das Geld ist in Sand reingesetzt. Warum? Weil Menschen versuchen, diese Welt zu retten und Gott klammern sie aus. Ohne Gott. Aber er ist der Schöpfer. Diese Erde gehört ihm. Er hat das alles erschaffen. Und nur er ist in der Lage, diese Welt, diese Erde mit seiner Kraft zu erhalten. Und darum müssen wir aus der Vision von Johannes eine gewaltige Tatsache erkennen. Gott wird hier in der Offenbarung Kapitel 4 als der allmächtige Herrscher des Universums dargestellt, der auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt und umgeben ist von ihn anbetenden Wesen. Er ist es, unser Gott. Wenn wir Kapitel 4 durchlesen, und etwas darüber nachdenken, ein bisschen tiefer graben und zu überlegen, da müssen wir Folgendes feststellen. Johannes war im Himmel. Er sah den Thron. Er sah Gott auf dem Thron. Er sah, dass Gott angebetet wird. Aber wisst ihr, die Tatsache ist, das, was Johannes sah, im Himmel ist nicht nur der Anbetungsort des Gottes, sondern auch der Regierungsort. Ja, dieser Thron Gottes im Himmel ist praktisch, wie soll ich sagen, das Herrschaftszentrum von allem. Von ganzem Universum und von Gottes Welt und von unserer Erde. Von da, von seinem Thron aus regiert Gott praktisch über alles. Auch über unsere Erde. Und das möchte ich heute aus der Schrift beweisen. In der Bibel heißt es so, O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Auch wenn auf unserer Erde, lieber Brüder und Schwestern, es schon so viele Könige, Zaren, Diktatoren gab, die von ihren Thronen aus geherrscht haben. Heute sind es Präsidenten, verschiedene Machthaber, die regieren und herrschen. Und doch letztendlich ist es Gott, der mit dieser Welt, mit dieser Erde zum Ziel kommt. Er ist der Herrscher. Hiob, wir kennen alle Hiob, ein sehr weiser Mann. Im Laufe seines Lebens hat er wunderbare Erkenntnisse gewonnen. Und Hiob sagt Folgendes über Gott. Er sagt, dass Gott, er hat ein weises Herz und ist von ungebrochener Kraft. Wer hat ihm je getrotzt und ist heil davongekommen? Er versetzt Berge und man merkt es nicht. Er, der sie umkehrt in seinem Zorn. Er stört die Erde auf von ihrem Ort, sodass ihre Säulen erzittern. Er gebietet der Sonne und sie geht nicht auf. Er verschließt die Sterne mit einem Siegel. Er allein spannt den Himmel aus und schreit auf Meereswogen. Oder auf einer anderen Stelle sagt Hiob, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Gott, der Allmächtige, was er vorhat, sein Ratschluss, sein Plan geht immer in Erfüllung. Was er sich vorgenommen hat, was er in seinem Herzen beschlossen hat, was er einfach will, das wird zustande kommen, das wird in Erfüllung gehen, das wird er vollbringen, auch mit unserer Erde. Psalm 115,3, da heißt es, aber unser Gott im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Er tut alles. Oder in Jesaja 43,13, da spricht Gott selbst von sich und da sagt er, ich bin, ehe den Alltag ein Tag war, und niemand ist da, der aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke, wer will's wenden? Oder in Jesaja 46,10, da sagt Gott, ich verkündige von Anfang an das Ende. Und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, und wenn Gott sagt alles, so meint er auch alles. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Und aus dem heutigen Text, Kapitel 4, Offenbarung, was wir gelesen haben, Vers 4, sagt uns, von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Das spricht vom Gericht, was von oben herauskommt. Das spricht vom Regieren, vom Herrschen, vom Leiten, vom Führen. Das ist Gott. Denn Gott sitzt auf seinem ewigen, erhabenen Thron. Denn Gott sitzt auf einem ewigen, erhabenen Thron, den Jesaja schon zu seinen Lebzeiten gesehen hat, wo Jesaja sagt, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Entschuldigung. Und dieser Thron Gottes, der seit Ewigkeit schon existiert und besteht und bestehen wird, den der Herr auch selbst gegründet hat, wird niemand und keine Macht jemals umstürzen können. Es ist unmöglich. Der absolute Herrscher im Universum. Psalm 93,2 sagt uns, dein Thron steht fest ihm von Anbeginn. Von Ewigkeit bist du. Oder Psalm 44,7 lesen wir, dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Psalm 103,19, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Auch über die Machthaber dieser Welt. Denn es gibt keine Obrigkeit, lesen wir in der Bibel, die nicht von Gott wäre. Die bestehende Obrigkeit aber sind von Gott eingesetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir so einen Vers lesen, dass Gott die Regierungen einsetzt, dass die bestehenden Regierungen von Gott sitzt, dann neigen wir Menschen dazu zu sagen, wenn das so ist, wie kann dann Gott Stalin zulassen, Hitler zulassen, so verschiedene grausame Machthaber und Diktatoren, die schon auf dieser Welt waren, Napoleon, Nero, wie kann Gott das zulassen? Nun möchte ich heute auch eine Antwort geben. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber wenn ich lese in der Schrift, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die bestehende Obrigkeit aber sind von Gott eingesetzt, dann glaube ich es. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und interessant ist, als Apostel Paulus zu den Brüdern und Schwestern in Rom geschrieben hat, diesen Satz, gerade in dieser Zeit hat der grausame Kaiser Nero geherrscht, der unsere Brüder und Schwestern im Rom damals auf grausame Weise verfolgt hat und vernichtet hat. Er hat sie ins Teer getaucht und dann sie angezündet als lebendige Fackeln. Und da schreibt Apostel Paulus zu der Gemeinde in Rom, jede Regierung ist von Gott eingesetzt, auch dieser grausame Kaiser Nero. Wir verstehen das nicht. Aber was wir verstehen können, Gott macht Weltpolitik, nicht die bestehende Regierung. Das beweist uns die Schrift. Denn er lenkt von seinem Thron aus mit ihnen so, wie er es will, damit sein Plan in Erfüllung geht, damit das geschieht, was er will. In Sprüche 21,1 ist ein sehr interessanter Vers geschrieben, auf den ich jetzt gestoßen bin in dieser Woche. Und da heißt es: Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Also nochmal: Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Also wer herrscht über diese Welt, über Könige? Der Herr. Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, warum Gott zulässt so ein Diktat oder so ein. Oder noch eine Stelle finden wir im Psalm 22, 29, und solche Stellen gibt es eigentlich genug. Denn das Königreich gehört dem Herrn, und er ist Herrscher über Nationen. Wenn wir all diese Verse lesen, verstehen wir eigentlich, wem wir gehören als Christen. Es gibt keine höhere Macht als unser Gott, und wir gehören ihm. Das ist herrlich zu wissen. Das ist die Glückseligkeit. Wenn wir schon über den Thron Gottes sprechen heute, dann muss man unbedingt noch sagen, es kommt der Tag, wo alle Menschen, die jemals gelebt haben auf dieser Erde, große und kleine, reiche und arme, gebildete, nicht gebildete, schwache und starke, Könige und einfache Menschen erscheinen müssen vor diesem Thron. Johannes schreibt in Offenbarung Kapitel 20, Vers 11 und 12: Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Wir sehen, vor dem mächtigen Herrn muss alles weichen, selbst die Erde und der Himmel. Alles, was jemals auf dieser Erde aufgebaut wurde, muss weichen vor dem Herrn. Und damit werden auch alle weltlichen Throne verschwinden. Jede Herrschaft, jede regierende Macht. Kein Diktator bleibt auf seinem Thron sitzen, kein Präsident. Der einzige Thron, der bleibt, ist Gottes Thron in seinem ewigen Reich, im Himmel. Dann sagt Johannes in Vers 12: Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Eines Tages müssen alle Menschen, die jemals gelebt haben, vor diesem Thron stehen. Und glückselig ist der Mensch, der vor diesem Thron nicht als Angeklagter stehen wird, sondern als Geretteter. Wo stehst du heute? Vor diesem Thron als Angeklagter oder neben diesem Thron als Geretteter? Da muss jeder die Frage sich selber geben. Antwort auf diese Frage muss sich jeder selbst geben. Wenn wir zusammenfassen Kapitel 4, verstehen wir, ich denke, wir haben es jetzt verstanden, Gott ist im Himmel, er sitzt auf seinem Thron, er wird angebetet, er ist der Herrscher, er ist der Besitzer der Erde, er herrscht über alles, er ist der Regierende, er hat alle Machtzüge in seiner Hand. Aber wisst ihr, was so ganz Besonderes ist an dieser ganzen Sache, Kapitel 4, wenn wir lesen? Wir dürfen als Christen zu diesem Thron Gottes mit unserer Anbetung, mit unseren Anliegen kommen. Wir dürfen vor diesem Thron treten. Und das ist echt erquickend zu wissen, dass zu diesem mächtigen und erhabenen Thron, zu dem, der darauf sitzt, den der ganze Himmel anbetet, zu dem allmächtigen Gott, der über alles regiert, unsere Gebete ankommen. Wenn wir beten, kommen unsere Gebete dort an. Kapitel 5 macht es uns noch deutlicher, wenn wir weiterlesen. Aber Kapitel 5 vielleicht ein anderes Mal. Unsere Gebete kommen an, Geschwister, zu dem Herrscher Himmel und Erde, zu dem Herrscher aller Nationen, zu dem Herrscher des ganzen Universums. Wenn der ganze Himmel nicht schweigen kann von seiner Herrlichkeit und ihn anbetet, wie viel mehr müssen wir es tun? die er aus dieser Welt herausgerissen hat und zu seinen Kindern gemacht hat. Wenn wir wirklich von irgendwo Hilfe erwarten können, dann ist es von da. Menschlich gesehen, es wäre ein großer Vorteil, wenn wir jetzt zu einem Präsidenten kommen könnten und zu unserer Kanzlerin unsere Not vielleicht darlegen könnten und von da Hilfe bekämen. Menschlich gesehen ist das ein Vorteil. Aber von Gott, der über alles herrscht, von da kommt echte Hilfe zu uns. Denn er ist der Herrscher über alles. Über jede Lage, über jede Krankheit, über jede Situation. Er herrscht über alles. Zu dem lohnt es sich kommen. Ich möchte auf der Stelle so einen Vergleich machen. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es hier ist oder in anderen Ländern, aber in Russland gibt es so einen Tag. Ich nenne ihn so, ja, der Präsidententag. Und es ist so, der Präsident wird eingeladen in ein Studio, da wird der Stuhl gesetzt, er setzt sich darauf hin, ich sage mal so, der moderne Thron. Alles ist organisiert. Wie lange der Abend dauert, weiß ich nicht, 2-3 Stunden. Und an dem Abend dürfen alle Menschen aus allen Ecken, also viele Menschen aus allen Ecken des Landes, ihn anrufen und ihm seine Not schildern. Erzählen über ihre Lage. Und der Präsident hört sich das an. Und da er die Machtzüge in seiner Hand hat, gibt er sofort von der Stelle Befehle aus, damit diesen Menschen auch geholfen wird. Und er sorgt auch dafür, dass in 2-3 Wochen dort geholfen wirklich wird. Er kontrolliert das. Er schickt seine Leute dahin. So, und wer wird nicht geholfen? Er ist Präsident, er besitzt Macht. Und die örtliche Behörde, natürlich, die hören es, diese Sendung, die wissen, aha, jetzt wird es brenzlig. Und auf einmal kommt Bewegung. Dort, von wo die Menschen anrufen. Und es wird ihnen tatsächlich geholfen. Nur das Problem ist, tausende Menschen versuchen an dem Abend anzurufen. Nur wenige kommen durch. 10, 20, vielleicht 30. Ich weiß es nicht, wie viel. Denn es ist unmöglich, an diesen 2-3 Stunden an einem Abend anzuhören, tausende von Menschen ihnen helfen. Nur wenige kommen durch. Die anderen müssen warten in der Hoffnung, vielleicht kommen sie nächstes Jahr durch. Und manche warten vielleicht ein paar Jahre länger, 3 Jahre, 10 Jahre vielleicht müssen sie warten. Und manche eine kommt wahrscheinlich nie durch. Wisst ihr, ganz anders ist es mit unserem Gott. Von uns darf jeder kommen zu ihm. Aus allen Ecken der Erde. Und jeder, der zu ihm kommt, wird gehört. Wir müssen nicht warten 3 Jahre, 4 Jahre, bis zum nächsten Jahr, bis wir dort ankommen. Auch wenn auf dieser Erde 7 Milliarden Menschen leben und 7 Milliarden Menschen würden gleichzeitig auf die Knie gehen und Gott anbeten, gleichzeitig hört Gott alle Menschen. Und wenn noch 10 Milliarden Menschen wären, würde er gleichzeitig alle 10 Milliarden Menschen sehen und hören. Auch wenn irgendwo auf der Welt nicht mit lauter Stimme betet, sondern leise in sich zu dem Gott seufzt und anruft, hört Gott das. Das ist gewaltig, nicht wahr? Und Gott ist in der Lage, diese 10 Milliarden Nöten, Anliegen auf der Stelle sofort zu antworten. Das kann er. Er tut das natürlich nicht, denn er weiß, was wir benötigen, was nicht, welche Antwort zuerst geantwortet muss, welche nicht. Er weiß alles besser. Der Herr schaut vom Himmel herab, er sieht alle Menschenkinder, heißt es in der Bibel. Gleichzeitig. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Und er sieht jeden Menschen, nicht nur körperlich, sondern er durchschaut uns durch und durch. Er sieht dich jetzt hier in diesem Raum. Er weiß ganz genau, was du jetzt denkst in dieser Minute. Er weiß ganz genau, was du in der nächsten Minute denken wirst. Er weiß, was du nächste Stunde machen wirst. Nichts überrascht ihn. Er kennt dein Leben perfekt durch und durch. Das ist unser Gott. Und dem gehören wir. Es gibt nichts Größeres. Und wenn manche Menschen sich doch freuen, bei einem Präsidenten gehört zu werden, der nur für eine kurze Zeit Macht besitzt, wie viel mehr dürfen wir uns doch freuen, gehört zu werden bei dem allmächtigen, ewigen Gott, der über alles regiert, auch über alle Präsidenten. Jeder darf zu ihm kommen. Bist du im Auto, darfst du beten. Bist du zu Hause, darfst du beten. Sind wir hier, dürfen wir beten. Jeder zu jeder Zeit darf zu Gott kommen und er wird gehört. Das ist klar. Aber was noch gewaltiger ist, es ist, wenn eine ganze Gemeinde zusammenkommt, um wie ein Mann einmütig im Geist vor Gott, vor seinem Thron zu kommen, um ihn anzubeten, ihm die Ehre geben und von ihm unsere Anliegen zu bringen. Das ist noch gewaltiger. Denn die betenden Gemeinden sind es, die die Welt verändert haben. Die betenden Gemeinden haben die Welt verändert. In Apostelgeschichte Kapitel 4 finden wir eine gewaltige Stelle. Die Gemeinde der ersten Stunde, sie ist in Not und sie betet. Johannes und Petrus wurden festgenommen. Sie wurden zu dem Hohen Rat geführt. Es wurde ihnen angedroht, sie sollen nicht über Jesus reden. Sie sollen nicht predigen. Und dann kommen sie und erzählen das alles der Gemeinde. Und dann stehen sie alle auf wie ein Mann, einmütig. Und dann hören wir mal an, dieses Gebet. Ich werde das ganze Gebet nicht lesen, aber nur zwei Verse. Kapitel 4, Vers 24. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Und dann läuft das ganze Gebet ab. Von Vers 25 bis 30 betet die erste Gemeinde. Und dann Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sehen wir, wie gewaltig es ist, wenn eine ganze Gemeinde aufsteht und vor diesem Gott, vor diesem Thron anbetet. Wir sehen hier, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie hatten Freimut und Kraft, über Gottes Wort weiterzureden. Liebe Brüder und Schwestern, wollen wir eine Gemeinde sein, die Kraft hat, die Power hat, eine Gemeinde, die erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, so lasst uns zusammenkommen zu den Gebetsstunden und zusammen vor diesem Thron Gottes anbeten. Es wird oft zu verharmlost, nicht ernst genommen, diese Gebetsstunde. Wir haben einmal im Monat Gebetsstunden, den letzten Mittwoch im Monat, jedes Mal. Und das wäre schön, wenn wir als lebendige Gemeinde Gottes zusammenkämen und vor dem Gott beten. Ich verstehe, dass an dem Abend vielleicht nicht jeder kommen kann. Einer hat Spätschicht, einer hat Dienst, einer ist unterwegs. Das verstehe ich. Aber die, die wirklich können, lasst uns kommen, diesen großen Gott anbeten. Und die, die nicht können, die können in dieser Stunde, wo hier Gebetsstunde stattfindet, die können da, wo sie sind, an der Arbeit, zu Hause oder sonst noch irgendwie, im Geiste, in kleinen Gebeten sich anschließen. Und somit treten wir vor diesem Gottesthron als eine ganze Einheit, als eine lebendige Gemeinde Gottes hier in Coesfeld. Und wenn wir wirklich eine Gemeinde sein wollen, die Kraft hat, die Power hat, lasst uns das ernst nehmen und kommen vor diesem Gott, großen Gott. Denn unsere Gebete kommen da, vor diesem Thron an. Und er wird dafür sorgen, dass wir als Leuchtturm hier in Coesfeld stehen werden. Und so möchte ich jeden ermutigen, liebe Brüder und Schwestern, lasst uns zusammenkommen, Geschwister. Nicht, weil ich euch rufe, auch nicht, weil vielleicht Gemeindeleitung sich das wünscht, aber weil wir Kinder Gottes sind, weil Jesus für uns auf Kreuz Golgatha gestorben ist, weil Jesus sein heiliges Blut für uns vergossen hat, weil Jesus uns zu Könige und Priester gemacht hat. Und wenn wir nicht kommen zu diesem Thron und nicht beten für diese Welt, für diese Erde, für unsere Mitmenschen, für uns, für unsere Gemeinde, wer dann sonst? Dann geschieht auch nichts. So will ich sagen, wollen wir eine Gemeinde werden, die Kraft hat, die Power hat, so lasst uns zusammenkommen, um gemeinsam sozusagen den Arm Gottes zu bewegen. Und ich sage, wenn wir so auftreten werden, es wird Frucht bringen, da bin ich überzeugt. Denn wir stehen vor diesem großen Thron Gottes und dort kommen die Gebete an, der alle Machtzüge in seiner Hand hat, er herrscht. Und schließen möchte ich mit Psalm 96, Vers 6 und 9. Psalm 96, Vers 6, 6 und 9. Da heißt es, Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Bringt da dem Herrn, ihr Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehre und Lob, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und geht ein zu seinen Vorhöfen. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck, erbetet vor ihm alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König. Darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Und damit möchte ich heute Amen sagen.